Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Peres.
Heute bei uns im Podcast ist Yannick Dillinger. Yannick Dillinger ist stellvertretender Chefredakteur. Yannick, hallo. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du denn?
Hallo Angel, ich freue mich, dein Gast zu sein. Ich heiße, wie du gesagt hast, Yannick Dillinger, bin 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Zweibrücken, wohne jetzt im schönen Allgäu, in Wangen im Allgäu, bin seit über 9 Jahren bei der Schwäbischen Zeitung, klassisch angefangen als Lokalredakteur, dann Online-Redakteur geworden, dann irgendwann Digitalchef geworden vor 4 Jahren und bin jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr in der Chefredaktion bei der Schwäbischen Zeitung. Und bin da so ein bisschen zuständig für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung aller digitalen Produkte, also für Apps, für Websites. Was aber viel wichtiger ist, ich bin verheiratet seit 1 Jahr und liebe das Leben im Allgäu, weil es hier einfach wunderschön ist.
Okay, das Wangen, das ist irgendwo am Bodensee, gell? Habe ich mal gehört.
Das ist so 20 Minuten vom Bodensee weg. Das heißt, am Wochenende stehen oft auch Besuche vom Bodensee an oder im Winter geht's in die Berge. Das ist echt toll, hoher Freizeitwert. Deswegen sind wir auch sehr, sehr froh und glücklich, hier zu sein.
Das freut mich, auch wenn es hier in Zweibrücken auch schön ist.
Das stimmt. Ich bin auch gerne und viel zu selten, aber sehr gerne noch in Zweibrücken.
Wie kann ich mir deinen Job jetzt aktuell vorstellen? Du bist von der Lokalzeitung, der Schwäbischen Zeitung, bist du ja stellvertretender Chefredakteur. Und ich kann mir das, also wenn ich mir das vorstelle, so ein Chefredakteur, der kriegt irgendwie alles, was die anderen geschrieben haben, auf den Tisch gelegt und der geht dann mit dem Rotstift dran. Und,
ja, genau.
Ja?
Genau so
kann
ist
ich mir
es,
das so vorstellen?
Genau so. Nein, tatsächlich, naja, mit Abstrichen so ein bisschen. Also es ist schon so, dass man so auch korrektiv sein kann, dass man Texte vorgelegt bekommen kann, dass man aber auch selbst sehr aktiv schreibt. Ich mittlerweile viel zu selten leider, weil ich sehr, sehr viel Strategiesitzungen habe, viel Konzepte schreiben muss, sehr viel schauen muss, was machen andere, wo können wir Gas geben, wo können wir unseren Journalismus so weiterentwickeln, dass er vor allen Dingen im Digitalen auch zahlende Kunden findet. Das heißt, es ist sehr viel Konzeptarbeit tatsächlich. Meine Leidenschaft ist aber nach wie vor das Schreiben, das Selbstschreiben, auch nicht nur das Redigieren von Fremdtexten von Kollegen, sondern ich hau schon auch selbst gerne in die Tasten und produziere Inhalte am allerliebsten. Natürlich, mein großer Vorteil in meiner Position ist jetzt beim Schreiben, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, über was ich schreibe und wann ich schreibe und auch wie lange ich schreibe. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den Kollegen, die wirklich permanent und unter Zeitdruck in die Tasten hauen müssen. Aber meine Aufgabe ist mittlerweile tatsächlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Kollegen gut arbeiten können, und zwar für alle Kanäle. Ist ja klar, wenn wir Printabonnenten verlieren, müssen wir schauen, dass wir im Digitalen vor allen Dingen zulegen und da ein gutes Geschäftsmodell an den Start bringen. Und das ist meine Hauptaufgabe.
Und wie kann ich mir das vorstellen von den Arbeitszeiten? Weil ich gehe ja davon aus, dass man ziemlich aktuell sein möchte, wenn man jetzt zumindest mal die Zeitung dann irgendwann nachts druckt. Dann muss man ja vorher noch irgendwie abends dann was korrigieren oder... Also
richtig.
So ein 9-to-5-Job ist das eher weniger, oder?
Nee, überhaupt nicht. Aber das weiß eigentlich jeder Journalist tatsächlich vorher. Das ist kein so klassischer 9-to-5-Job ist. Aber es hat sich sehr gewandelt auch. Es ist, war früher vielleicht so, dass die Redakteure wirklich irgendwann angefangen haben. Normalerweise wird man Journalist, weil man nicht so großer Fan ist von früh aufstehen. Bei uns geht es abends normalerweise sehr, sehr lange, deswegen kann man auch normalerweise ein bisschen später anfangen. Das hat sich aber total verschoben, gerade durchs Digitale, weil wir jetzt besonders im Digitalen dann über Themen, über relevante Themen berichten müssen, wenn sie eben relevant sind. Und die Relevanz wird so ein bisschen vorgegeben von der Geschwindigkeit, die auch in sozialen Netzwerken vorherrscht. Also wenn wir ein relevantes Thema nicht dann raushauen, wenn es die Leute wollen, wenn das Bedürfnis nach Information da ist, dann sind wir nicht mehr relevant für die Leser. Das heißt, wir müssen in Echtzeit berichten, wir müssen live berichten, wir berichten bei der Schwäbischen Zeitung von 6 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts sind wir besetzt in der Redaktion. Und wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, was wirklich erfordert, dass wir auch nachts nochmal die Tasten greifen. Dann müssen wir auch nachts auf Einmeldungen reagieren und da am Start sein.
Das
Das heißt, es verändert sich, wobei wir auch nicht nur im Digitalen sehr, sehr viel Gas geben. Wir versuchen auch, auch wenn immer weniger Leute, immer weniger Leser die gedruckte Zeitung lesen wollen, in Deutschland grundsätzlich, versuchen wir trotzdem auch unseren Journalismus in der Print, in der gedruckten Zeitung permanent weiterzuentwickeln und auch so aktuell, aber vor allen Dingen auch so hintergründig wie möglich zu sein.
Und habt ihr dann da auch so eine Schichtarbeit oder so
Genau.
einen Notfalldienst oder
Genau,
jemand,
also es
der
ist so.
nachts dann da sitzt und irgendwie noch Twitter und Facebook verfolgt und
Genau.
den Polizeikanal
Ja,
oder?
genau so ist es. Also im Digitalen sowieso. Im Digitalen haben wir bei uns ganz klassisch einen Früh- und einen Spätdienst. Der Frühdienst fängt um 6 Uhr an, der Spätdienst arbeitet bis 0 Uhr. Die arbeiten nicht alle durch, die übergeben dann quasi den Dienst an den jeweils anderen. Und wir staffeln auch unsere Autoren so ein bisschen, wenn es möglich ist. Auch bei, auch in der klassischen Redaktion, die hauptsächlich für Print zuständig ist. Aber bei uns ist eigentlich niemand mehr nur für Print zuständig. Wir haben Redakteure, die für alle Kanäle publizieren. Und ja, das stimmt schon. Man muss wirklich rund um die Uhr soziale Netzwerke und Breaking News Kanäle im Blick haben, damit man reagieren kann. Wobei wir so ein bisschen anders arbeiten als Spiegel.de oder Welt.de oder so, weil bei uns die Themen, die relevant sind, vor allen Dingen im Regionalen spielen. Also das ist unser Unique Content, den nur wir haben. Und sicherlich, wenn was Überregionales passiert, was richtig kracht, dann müssen wir auch am Start sein mit eigenen Stücken. Aber ansonsten deckt vor allen Dingen die DPA unser Aktualitätsbedürfnis im Überregionalen ab. Heißt nicht, dass wir bei wichtigen Sachen nicht auch auf unsere starke Mantelredaktion mit ungefähr 35 Kollegen zurückgreifen. Aber da schauen wir sehr genau, wann es sinnvoll ist, dass wir selbst wirklich aktiv werden und wann nicht. Im Regionalen ist es anders, da müssen wir vor Ort sein und die relevanten Themen zu relevanten Zeiten haben.
Okay, also das heißt, es gibt schon so Leute, die dann auch immer noch ausrücken, wenn eben was passiert oder
Ja.
wie man es kennt, dass irgendwo der ehemalige Bürgermeister 90 Jahre wird und man dann vorbeigeht und
Das gibt's
fotografiert
auch.
und eine
Oder
tolle
den
Geschichte zuschreibt.
Kaninchenzüchterverein.
Ja, also das
Das
gibt's
gibt
auch,
es.
ja.
Das gibt es definitiv. Und das wird ja oft belächelt, so dieses, naja, ihr seid bei so cheesy Terminen und ihr müsst dazu ein Kaninchen züchtern. Aber ganz ehrlich, ich meine, bei so Terminen treffen wir auf unsere Leser erstens. Zweitens kommen wir mit Lesern direkt ins Gespräch. Das heißt, wir bekommen auch relevante Geschichten erzählt. Wir zeigen Flagge, wir zeigen, wir sind da, wo sonst keiner ist. Wir gehen in die Fläche, investieren wahnsinnig viel und ich kann wirklich nur ein absolutes flammendes Plädoyer für den Lokaljournalismus halten, weil wir sind wirklich da, wo die Menschen sind. Wir treffen im Zweifel die Menschen, über die wir schreiben, kriegen direktes Feedback von unseren Lesern. Das haben viele Überregionalen nicht und diese direkte Rückmeldung ist uns wahnsinnig wichtig, weil wir sehr, sehr stark in den Dialog mit unseren Lesern gehen und versuchen da auch dann noch relevanter zu werden und noch besser die Bedürfnisse der Leser zu befriedigen. Genau, das ist unsere große Chance, unsere Nähe zu den Lesern.
Ja, ich sehe auch, dass nicht nur euer Digitalblatt, sondern ihr habt über 52.000 Facebook-Abos, 6.800 Twitter- und Instagram-Follower. Vielleicht sind das auch die gleichen, die da drin stecken, aber ist es auch ein Kanal, den ihr jetzt bespielt, aktiv, intensiv, um da irgendwie an Kunden ranzukommen oder? Nutzt ihr den auch, um aktuelle Dinge zu erfahren, oder geht es wirklich ausschließlich über DPA, das Überregionale, und hier geht es eben nur um den Output?
Wir haben sogar noch mehr Facebook-Fans, weil wir für jeden Landkreis auch noch zusätzlich zu dem Hauptkanal auch noch haben. Also wir haben über 100.000 Facebook-Fans, wobei da natürlich auch Überschneidungen sind. Aber das, was du angesprochen hast, ist genau richtig. Wir haben verschiedene Ziele mit diesen Kanälen. Einmal natürlich Kunden oder potenzielle Kunden oder auch sogenannte Flybys, die vielleicht ein, zwei Mal auf unsere Seite kommen, auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen, von unserem Journalismus zu überzeugen. Ich stelle immer wieder fest, dass auch noch in unserer Region zu viele Menschen gar nicht wissen, wie innovativ und wie fortschrittlich und wie wissenschaftlich zum Teil wir auch wirklich agieren. Das heißt, einmal aufmerksam machen auf unsere Inhalte, dann aber auch an Themen rankommen, Das ist so ein bisschen der digitale Marktplatz auch. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit Menschen in Austausch zu kommen, Feedback zu unseren Geschichten zu bekommen, Feedback zu relevanten Themen zu bekommen, dann ist das super gut. Als Informationsquelle ist Social Media auch sehr, sehr wertvoll, wobei es da auch Gefahren gibt. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, in Breaking News Situationen lieber zweiter, dritter oder vierter am Markt zu sein mit einer Nachricht. Dafür ist sie geprüft richtig. Das heißt, wir versuchen den Überblick zu behalten. Wir wollen, dass die Menschen wissen, wenn wir über was berichten, dann ist das im Idealfall zu 100% geprüft und richtig. Für uns wahnsinnig wichtig als Kanal ist auch WhatsApp. Wir haben über 20.000 Abonnenten bei WhatsApp, also Kontakte, die unsere Nachrichten lesen. Wir schicken die wichtigsten Nachrichten über WhatsApp raus. Und das ist auch ein riesengroßes Dialoginstrument. Da schreiben uns die Leute auch ganz oft auch sehr lustige Sachen. Die schicken uns dann so Irrläufer, die sie eigentlich an ihre Mutter oder in ihren Partner schicken wollen, schicken uns dann Bilder und sagen, hey Schatz, freue mich auf heute Abend, schau mal hier schon ein kleines Sneak Preview. Also wirklich, das sind reale Beispiele und das ist sehr, sehr amüsant. Wir zucken dann immer, sollen wir sarkastisch zurückschreiben oder nett? Aber wir weisen die Kunden dann meistens schon darauf hin, ja, weiß nicht, also wenn es für uns gemeint war, vielen Dank, aber wir haben heute Abend keine Zeit leider, weil wir für euch Nachrichten produzieren. Oder wir schreiben einfach, ey, ich glaube, das sollte nicht uns erreichen, schick's doch lieber an den richtigen Adressaten. Also es
Und
ist auch ganz
übrigens, da
wichtig.
sind zwei Rechtschreibfehler drin.
Ja, genau. Ja, dann, ja, genau. Oder weil du es auch angesprochen hast, Instagram ist für uns eine Plattform, die ich zugegebenermaßen am Anfang so ein bisschen unterschätzt habe, aber wo wir mittlerweile auch eine Zielgruppe erreichen, die wir sonst überhaupt nicht erreichen. Und wir haben jetzt dreimal schon eine Aktion durchgeführt bei der Zeitung. Die heißt Jugendliche übernehmen die Schwäbische. Da haben einen Tag lang wurde die ganze Zeitung von Jugendlichen gemacht und wir waren ihre Praktikanten quasi. Also die haben komplett bestimmt, was in der Zeitung steht. Und diese Aktion nutzen wir auch immer, um die 14- bis 16-Jährigen dann echt ausgiebig auch zu beobachten und zu befragen, was wollt ihr von uns? Kennt ihr uns überhaupt? Wo seid ihr aktiv? Und ich halte immer nichts davon, wenn immer gesagt wird, naja, Facebook laufen die ganzen User weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Jungen in Scharen weglaufen, aber sehr, sehr relevant ist für die mittlerweile einfach Snapchat und ist für die vor allen Dingen auch Instagram. Und dem tragen wir so ein bisschen Rechnung. Wir sind da sehr aktiv, treten auch in Dialog mit vielen jungen Menschen, zeigen denen vor allen Dingen über Fotos, wie schön unsere Region ist, stiften da Identifikation und weisen natürlich auch auf unsere wichtigsten Inhalte hin, aber sehr viel verspielter und sehr viel bildstärker als auf anderen Portalen.
Du hattest vorhin so ein bisschen von ein paar lustigen Sachen erzählt und hast auch gesagt, ihr wollt es immer noch mal gegenprüfen. Man kennt ja genug Fälle, wo es nicht geklappt hat oder möglicherweise gab es ja auch schon mal eine Situation, wo er sicher war, das Richtige zu tun. Gibt es denn auch so ein paar Lowlights, will ich es mal formulieren, aus der Zeitung von dir persönlich in den Artikeln, wo du danach gesagt hättest, das ist mal richtig schief gegangen?
Ja, also ich habe einen Fall, der Gott sei Dank wurde der mit Humor aufgenommen, aber das hat mich echt nachhaltig geärgert. Da war ich noch Lokalredakteur in Wangen und habe über den Kapellenverein geschrieben, über den Kapellenverein von Kislek, glaube ich, war das. Und dass die eine Tour machen und andere Bürger einladen, da mitzumachen. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich hatte da wenige Informationen dazu und musste diese Meldung noch so ein bisschen strecken, weil zu viel Platz und zu wenig Informationen. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay, Kapellenverein, naja, klar, da kann ich schon was schreiben. Ja, gute Laune und Musik und Musikkapelle und es geht um Geselligkeit und so weiter. Und habe das schön ausgeschrieben und ausgerungen so ein bisschen, um dann am nächsten Tag den Vorsitzenden des Kapellenvereins am Telefon zu haben. Und Gott sei Dank war das ein Mann mit sehr viel Humor, der hat sich nämlich kaputt gelacht und hat gesagt, lieber Herr Dillinger, vielen Dank, schön, dass Sie jetzt da sind. Lassen Sie uns doch mal treffen, wir laden Sie ein und zeigen Ihnen, um was es bei uns eigentlich wirklich geht. Es geht nämlich um Kapellen, also um Bauwerke. Es ging überhaupt nicht um Musikkapellen und Geselligkeit. Also der hat dann schon gesagt, ja, wir sind schon gesellig, also alles gut. So ganz falsch war es nicht. Aber um Musik geht es bei uns jetzt originär nicht. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, so, ja, alles klar. Bevor ich künftig irgendwas da dichte, also es war ja harmlos, aber trotzdem sau
Ja,
ärgerlich,
klar.
greife ich das nächste Mal doch lieber zum Hörer und frag mal nach. Zumal die sich gefreut hätten, wenn ich eine große Story über die gemacht hätte. Aber halt nicht so, ne? Also
Ja, klar.
das war richtig in die Grütze gegriffen, definitiv, ja.
Ja. Und umgekehrt, was ist so das Highlight?
Ja, ich muss sagen, so mit das Krasseste, was ich berichten durfte. Ich durfte Jimmy Carter, den Ex-US-Präsidenten,
Oh, cool.
interviewen,
Ja.
durfte den treffen in Bochum, war das bei einer Veranstaltung. Und das war ein absolutes Highlight. Also es war in mehrfacher Hinsicht total krass. Es war mein erstes Interview, das ich auf Englisch geführt habe. Okay, kein Problem, ich spreche Englisch, aber trotzdem eine Herausforderung.
Ja,
Ging
klar.
um die amerikanische Politik. Es war so eine Persönlichkeit, bei der ich dachte, wow, krass, also mal schauen, wie die ist. Der war super cool, wirklich super toll. Hat sogar den Stuhl näher zu sich rangezogen, also meinen Stuhl näher zu sich rangezogen, dass ich gemütlicher sitzen kann und so. War total super gut. Dann dieses Transkribieren von diesem englischen Interview war eine Herausforderung. Der hat ganz tolle Sachen gesagt. Also das war in vielerlei Hinsicht ein ganz tolles Erlebnis, das mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall.
Ja.
Dann, was noch? Ich habe jetzt vor kurzem eine Geschichte aufgeschrieben. Richard Gutjahr, ein Journalist, der beim Bayerischen Rundfunk als freier Mitarbeiter agiert, der zufällig bei dem Attentat, bei dem Terrorattentat in Nizza war und berichtet hat, weil er im Urlaub da war und der beim Amoklauf in München dabei war, am OEZ, am Olympia-Einkaufszentrum, weil er da wohnt in der Nähe. Und seitdem von Verschwörungstheoretikern auf der ganzen Welt wirklich bedroht wird, seine Familie wird bedroht und so weiter. Diese Geschichte habe ich aufgeschrieben und ich war überrascht, dass viele unserer Leser diese Geschichte noch nicht kannten, weil bei uns in der Branche diese Geschichte wirklich rauf und runter gedudelt wurde. Und das war ein sehr, sehr eindrückliches Gespräch und ich habe mir auch wirklich sehr lange Gedanken gemacht, wie ich es aufbereite. Hab dieses Interview so ein bisschen unterbrochen, immer mit szenischen Elementen. Das heißt, ich konnte auch journalistisch Schwerpunkte setzen und das war ein Stück, auf das ich durchaus echt stolz bin, weil es dieses schwierige Thema, wie die Leser zurückgespielt haben, angemessen zu Blatt bringen konnte und digital auch. Ja.
Okay. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen auf die Eigenschaften eingehen, die ein Journalist mitbringen sollte. Also hast du so irgendwelche Tipps, die du geben kannst, wo du sagst, wie motivierst du dich oder was sollte ein Mensch mitbringen, um da glücklich mit dem Beruf zu werden? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es ist nicht so, dass man da über Nacht wahrscheinlich Millionär wird und zwischen 9 und 5 nur arbeiten muss, sondern das ist ja schon ein Passionsberuf. Welche Motivation soll der mitbringen? Wie motivierst du dich konkret jeden Tag da eine gute Leistung zu bringen?
Das hat sich bei mir so ein bisschen entwickelt. Also für mich ist es tatsächlich noch so, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Ich habe mit meinem Volontariat angefangen 2006. Das heißt, ich arbeite seit 12 Jahren als Journalist. Habe vorher bei der Rheinpfalz und beim Pfälzischen Merkur als freier Mitarbeiter gearbeitet in Zweibrücken. Bin ich auch sehr dankbar, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und für mich ist es nach wie vor noch ganz, ganz toll, wie von Beginn an, wenn ich einen Artikel in die Zeitung bringe. Also es klingt so blöd, weil mittlerweile bin ich stellvertretender Chefredakteur und darf so ziemlich frei entscheiden, ob Artikel von mir in die Zeitung kommen. Und trotzdem ist es immer noch toll, wenn ich sehe, wow, das lesen jetzt, keine Ahnung, mehr als 100.000 Menschen haben die Möglichkeit, diesen Artikel zu sehen. Da steht mein Name dran. Das ist super toll. Wenn mir ein Thema wichtig ist, dann finde ich das ganz, 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 ganz schön, so viele Menschen erreichen zu können. Das motiviert mich wahnsinnig im schreiberischen Sinne. Mich motiviert auch wahnsinnig die Arbeit mit Menschen. Also man sollte schon sehr gerne mit Menschen zusammen sein. Man sollte mit Menschen umgehen können, weil in der Redaktion gibt es ganz viele verschiedene Charaktere. Gut, das hat man in anderen Berufen auch. Natürlich muss man mit unterschiedlichen Charakteren zurechtkommen. Man muss aber auch ein Interesse an Menschen haben, weil die Menschen, über die man schreibt, gerade im Lokaljournalismus, die haben tolle Geschichten zu erzählen. Und man muss die manchmal aber auch rauskitzeln. Man muss schauen, dass man das Vertrauen gewinnt von Menschen und das Vertrauen dann auch nicht enttäuscht, sondern sehr, sehr sensibel vorgeht. Das heißt, eine gewisse Empathie muss definitiv vorhanden sein.
Ja.
Dann ist es so, dass man wirklich Spaß an Schreiben, an Produzieren, an Filmen, an Podcasts, an Datenjournalismus, an Veränderungen haben muss, weil der Job des Journalisten hat sich wahnsinnig geändert, nicht nur von den Zeiten her, sondern auch von den Möglichkeiten. Ich versuche das positiv zu drehen. Ich sehe es auch positiv. Wir können heute eine Geschichte erzählen mit, die früher 160 Zeilen in der Zeitung war, die können wir heute mit einer interaktiven Karte sehr servicenah aufbereiten. Oder in einem Video, in einem Erklärvideo, in einem Storytelling, das alles vereint, Text, Video, Audio, Grafiken. Wir haben da so viele Möglichkeiten, aber das muss man auch als Chance sehen und auch annehmen. Man muss die Bereitschaft haben, sich selbst weiterzuentwickeln, sich zu verändern. Und ich finde das Wunderschöne an diesem Beruf, und das liebe ich nach wie vor am allermeisten, dass jeder Tag wirklich anders ist. Ich kann mich nie komplett darauf einstellen, wie läuft jetzt ein Tag. Es gibt keinen Standardtag bei mir. Und bei Journalisten ganz allgemein eigentlich nicht. Journalisten haben immer die Möglichkeit, was neu zu machen. Sie müssen zum Teil auch was neu machen und diese Bereitschaft muss man haben.
Okay, aber also du hast jetzt gesagt, das ist ein Tag ist nicht wie der andere, aber gibt es trotzdem irgendwie so ein Standard-Arbeitsprozess, die ihr habt, also oder wie ihr euch organisiert? Hast du alles im Kalender dann drin? Habt ihr gemeinsame Kalender? Stimmt ihr euch ab? Habt ihr Sitzungen? Wie genau kann ich mir so die Schwäbische Zeitung mit den Journalisten, wie kommen die da zusammen? Wie können die zusammenarbeiten? Also, ihr habt ja immer ein gemeinsames Ziel, also abgesehen von dem Digitalen, wo immer wieder Content reinkommt, aber ihr habt jetzt 10 Uhr abends oder wann auch immer ein Ziel, dass diese Zeitung fertig ist und wie schafft ihr das?
Das war ganz gut geschätzt. Unsere erste Ausgabe, wir haben 19 Lokalredaktionen, unsere erste Ausgabe muss um 21:45 Uhr fertig sein. Ja, wie organisieren wir das? Also, wir haben 19 Lokalausgaben. Wir haben Regionaldesks, an denen diese verschiedenen Ausgaben aus einem bestimmten Bereich koordiniert werden. Das heißt, wir haben einen Newsdesk-Manager an den verschiedenen Standorten. Der choreografiert die Ausgaben. Der sagt, was wir groß machen, was wir klein machen in den Lokalredaktionen, welches Thema wir nochmal nachdrehen, welches Thema vielleicht nicht, auch immer datenbasiert, auch im gedruckten Bereich. Dann gibt es in den allermeisten Redaktionen bei uns Editoren, die dafür zuständig sind, Fremdtexte anzunehmen, zu redigieren, zu bearbeiten und das Beste rauszuholen von freien Mitarbeitern, von Agenturen, von anderen Redakteuren. Die bauen dann auch die Zeitungsseite zusammen. Die sagen, was auf der Seite wo steht, wie groß, ob es eine Meldung wird oder ein Mehrspalter oder ein Aufmacher. Und dann gibt es die Reporter, die wirklich draußen sind und im besten Fall sind sie wirklich den Großteil ihrer Zeit draußen, sind bei den Menschen, sind bei Terminen, gehen Themen hinterher. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wegzukommen, immer mehr wegzukommen von Terminjournalismus. Wir wollen Themen selbst setzen. Wir wollen nicht Politiker A sagt, Politiker B sagt, abdrucken, sondern wir wollen eigene Schwerpunkte setzen. Wir wollen nah an den relevanten Themen sein und eigene Drehs finden. Und vor allen Dingen Menschen aus der Region in den Vordergrund stellen. Und dann ist es so, dass die Zeitungsseiten sich immer mehr füllen, immer mehr Inhalte kommen, auch von Vereinen. Vereine schicken auch Pressemitteilungen rein, da müssen wir schauen, können wir es verwenden, wie können wir es verwenden. Und so wird eine Zeitungsseite immer mehr zusammengefügt. Und dann, das passiert in den Lokalredaktionen, in der Mantelredaktion, die haben Agentureingänge, da kommt über die Deutsche Presseagentur viel rein. Wir haben noch die AFP. Den SID für den Sport, wir haben die KNA, die katholische Nachrichtenagentur und die EPD, den evangelischen Pressedienst. Das heißt, viel, viel, viele Nachrichten, die einlaufen in einen Ticker und die Aufgabe der Mantelredakteure ist, diese Agentureingänge zu sichten, zu schauen, was wichtig ist, aber vor allen Dingen auch mit den anderen Redakteuren aus den Ressorts besprechen, was die angehen, wen die anrufen können, wo die Schwerpunkte setzen können. Und mit unseren Korrespondenten. Wir als Regionalzeitung leisten uns noch ein großes Korrespondentennetzwerk. In Berlin haben wir eine Kollegin, in Stuttgart haben wir zwei Kolleginnen. Wir haben auf der ganzen Welt auch zum Teil mit anderen Redaktionen zusammen, mit anderen Zeitungen zusammen Korrespondenten. Das heißt, da kommt auch sehr, sehr viel zusammen. Und dann wird es am Ende zusammengefügt. Dann gibt es einen überregionalen, einen regionalen Teil. Und die Hauptaufgabe unseres Chefs vom Dienst in der Mantelredaktion, in der überregionalen Redaktion ist es, dass wir keine Dupletten haben, dass die Lokalredaktionen wissen, was wir im überregionalen machen, dass die Lokal, dass es umgekehrt genauso stattfindet und dass wir vor allen Dingen auch relevante Nachrichten aus dem Regionalen früh genug mitbekommen, damit die Kollegen aus dem Regionalen dann auch Texte für die überregionale Ausgabe beisteuern können. Weil im Idealfall ist unsere überregionale Ausgabe auch sehr regionalisiert. Das heißt, wenn es eine neue EU-Richtlinie für Landwirte gibt, dann versuchen wir nicht nur im Politikteil oder im Wirtschaftsteil darüber klassisch zu berichten, dass es dann eine neue Richtlinie gibt, sondern wir möchten mit Landwirten hier in der Region sprechen. Was bedeutet das für die? Wie können die mit dieser Richtlinie umgehen? So versuchen wir das immer für die Menschen hier in der Region aufzubereiten.
Okay. Habt ihr denn auch so, also ist das immer von einem Tag auf den nächsten, ist die Zeitung leer oder habt ihr auch da vielleicht schon so einen vorbereiteten Teil von 20, 30% oder sonst was von Artikeln, die jetzt
Nee.
nicht aktuell sind, sondern das wird jeden Tag einfach aufs Neue?
Ja, das ist jeden Tag, das muss man lernen. Das war für mich am Anfang als Redakteur echt, echt, echt krass, wenn man morgens auf die Arbeit kommt und einfach eine, zwei oder drei komplett weiße leere Seiten vor sich hat. Das ist toll, weil dann kann man dieser Zeitung seine eigene Handschrift geben. Aber das ist schon auch eine Herausforderung, gerade in den Sommerferien, wenn wenig los ist, wenn von außen wenig reinkommt, da muss man sich schon sehr genau überlegen, okay,
Die
was wird jetzt
Schriftgröße
mein Aufmacher?
größer.
Ich, ja, was recherchiere ich selbst dran?
Ja, klar.
Wo bekomme ich Inhalte her und wie kann ich diese Zeitung füllen? Das ist spannend, ja.
Also ich habe hier jetzt mit Bloggen angefangen und da gibt es so Hilfestellungen, dass man, da gibt es so Tools, die dir dann sagen, ob du das gut geschrieben hast, ob du da Fehler drin hast, das kennt ja jeder, aber ob viele Übergangswörter drin sind, ob Worte oft wiederholt werden, Satzanfänge gleich sind und so weiter. Da gibt es so Hilfestellen. Gibt es denn irgendwelche Werkzeuge, irgendwelche Programme, die man jetzt Leuten, die da einsteigen, die gerne mal ein paar Artikel schreiben wollen, dann sagen kann, die man nutzen kann, kostenpflichtig oder kostenfreie?
Also wir leisten uns vor allen Dingen, was für uns das Allerwichtigste ist, ein Korrektorat. Das glauben viele Leser nicht. Der größte Vorwurf, der uns immer gemacht wird, ist, ihr habt zu viele Rechtschreibfehler. Aber es ist wirklich so, dass wir auf menschliche Intelligenz, wir setzen auch sehr auf künstliche Intelligenz, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, aber wir setzen auch sehr auf menschliche Intelligenz. Und wir haben jeden Abend Korrektoren da, das sind pensionierte Lehrer, Studenten und so weiter, die unsere Zeitung komplett nochmal gegenlesen und genau auf diese von dir angesprochenen Punkte. Das ist für uns natürlich ein Vorteil, das kann nicht jeder, gerade Blogger, die sehr, sehr tolle Arbeit leisten, aber natürlich nicht auf diesen
Ja,
Apparat
klar.
zurückgreifen können wie wir. Ja, da gibt es Tools, wobei ich jetzt tatsächlich echt erstmal überfragt bin, da Namen zu nennen. Kann ich dir aber vielleicht nachliefern? Da muss ich
Okay.
morgen in der Redaktion mal nachfragen.
Gut, dann schreibe ich dir später noch, wenn ich das veröffentliche, dann unten dran.
Sehr gut.
Show Notes nennt man das, glaube ich. Genau.
Jawohl.
Wenn du jetzt nochmal zurück denkst, du hast vorhin schon erzählt, was dir so richtig Spaß macht, eben zu publishen, einen Artikel, dass dein Name drunter steht, dass den viele Leute lesen können. Aber ich glaube, es gibt keinen Beruf, der zu 100% jeden Tag, jede Sekunde Spaß macht. Was gibt es denn an notwendigem Übel, was man auch tun muss, was jetzt aber nicht unbedingt Freude macht?
Also, es ist natürlich schon anstrengend. Ich bin gestern zum Beispiel, da kann ich nur sagen, dass ich da wirklich mittlerweile einen großen Vorteil vielen Kollegen gegenüber habe. Das muss ich echt sagen. Ich habe da allerhöchsten Respekt vor meinen Kollegen. Ich bin gestern eingesprungen in den Frühdienst bei uns, in den Online-Frühdienst, was ich zugegebenermaßen gar nicht mal so oft machen kann, tatsächlich auch. Gestern ging es, weil bei uns so ein bisschen personell Land unter gerade ist. Online-Frühdienst heißt, morgens um 6 Uhr anfangen. Und dann 8 Stunden wirklich am Desk, am Nachrichtentisch sitzen und Nachrichten rausbolzen online. Sehr, 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 sehr technisch, sehr, sehr anstrengend, weil man 8 Stunden lang wirklich durchfokussiert sein muss. Ich behaupte jetzt einfach mal, Chefs haben auch ein sehr anstrengendes Leben, aber die Arbeit an der Basis ist schon auch wahnsinnig intensiv. Das habe ich gestern wieder festgestellt. Nicht, dass ich das vergessen würde oder nicht sehen würde, aber am eigenen Leib zu erleben, ist schon was. Das ist schon sehr anstrengend. Vor allen Dingen dann auch diese Uhrzeiten. 6 Uhr ist jetzt nicht wirklich meine geliebte Zeit morgens. Da habe ich höchsten Respekt vor den Kollegen, die das wirklich permanent machen. Das muss ich echt sagen. Das macht nicht immer Spaß. Es macht nicht immer Spaß, wenn man, wie in den letzten Monaten und Jahren passiert, wirklich mit unreflektiertem und unangemessen krassem Hass überschüttet wird als Journalist. Stichworte Hate Speech oder Lügenpresse. Ich bin ein großer Freund davon, als Journalist auch kritisiert zu werden. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, weil wir kritisieren und wir müssen auch selbst kritisiert werden. Wir dürfen das auch, das ist das gute Recht von jedem. Und wenn wir einen Dialogkanal öffnen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es da auch Kritik gibt. Also super gut, finde ich gut, gehe ich auch echt drauf ein. Nur in den letzten Monaten ist der Ton schon sehr krass geworden zum Teil. Und zwar auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, es geht ganz oft dann auch tatsächlich ins Justiziable und ins Persönliche, wo man dann sagt, naja, ich gebe mir trotzdem die Mühe, damit Argumenten dagegen zu halten, wenn man dann aber irgendwann feststellt, dem Gegenüber geht es gar nicht um Argumente auszutauschen, sondern da geht es jetzt einfach nur darum, jemanden platt zu machen. Also dieses Beispiel Richard Gutjahr, über den ich geschrieben habe, ist da natürlich ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich bin heilfroh, dass die allermeisten Menschen, inklusive mir, solchem Hass nicht ausgesetzt sind. Aber das nimmt bei uns Journalisten schon auch zu. Und da muss man gerade auch als Führungskraft wirklich schauen, wie man junge Kollegen, wie man Volontäre und so weiter da präpariert, weil schön ist das nicht. Ich habe da
Ist das nur Digi? Ja, bitte.
Ein Beispiel. Bei einem Fall wusste ich einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, man hätte es auch ignorieren können, aber als Rock am Ring abgeblasen wurde und der Marek Liebermann, der Veranstalter, eine Pressekonferenz gegeben hat. Und da der den Journalisten in einem Presseraum das erklärt hat und so ein bisschen gesagt hat, ja, da braucht man sich nicht zu wundern und so minimal vielleicht in Richtung AfD-Sprech gegangen ist und am Ende dieser Pressekonferenz plötzlich Applaus aufbrandete, habe ich getwittert, hätte ich mir auch sparen können, klar. Komisch, Journalisten, nur Journalisten im Raum und es wird applaudiert. Das ist sehr, sehr untypisch, weil Journalisten normalerweise niemandem applaudieren bei einer Pressekonferenz. Also es ist seltsam einfach. Und ich habe meine Verwunderung da vertwittert. Und daraufhin habe ich dann bei Twitter von 2 oder 3 Usern ein Bild geschickt bekommen mit einem Galgen drauf. Und da wurde dazu geschrieben, ey, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo deine Familie wohnt. Wunder dich nicht, wenn wir mal vorbeikommen. Und das ist so ein Moment, da war ich auf dem Weg nach Hamburg, war am Flughafen in München und konnte damit echt schwer umgehen.
Ja, klar.
Mein erster Reflex war, was ein Blödsinn, ignoriere es. Mein zweiter Reflex war, selbst mal zu googeln. Und ja, auf meiner Internetseite stand meine Adresse. Das heißt, die konnte man rausfinden. Ja, gut, habe ich daraus gelernt, ja. Von daher, mein dritter Impuls war so, ja, okay, scheiße. Das will ich jetzt nicht unbedingt, dass die vorbeikommen.
Ja, klar.
Und wer weiß, was das ist. Ich konnte es einfach nicht einschätzen. Und da habe ich tatsächlich die Polizei angerufen. Ich bin dann in München rausgekommen. Die konnten damit nicht umgehen. Die wussten, jo, keine Ahnung. Haben dann gesagt, melden Sie sich, wenn Sie in Hamburg gelandet sind, bei der Polizei in Hamburg. Aber wir gehen davon aus, dass das Quatsch ist. Ja, und dann ist was eingesetzt. Ja, also im Nachhinein, ja, es ist nichts passiert, aber ich habe dann nie wieder bei der Polizei angerufen, sondern einfach darauf vertraut, dass es gut ist. Habe bei Google gebeten, dass meine Adresse komplett rausgefiltert wird. Das hat dann auch geklappt. Also echt gut, schnell reagiert tatsächlich. Aber das hätte natürlich auch nach hinten gehen können, ne? Also in den Momenten weiß man einfach nicht, damit umzugehen. Und
Ja,
das
klar.
ist wirklich überhaupt nicht witzig.
Ja, und ist es jetzt bei dir, das ist ja alles digital geblieben, es ist keiner vorbeigekommen, aber hast du auch irgendwelche Erfahrungen, wo jemand dann nicht nur im Digitalen gehatet hat, sondern vielleicht auch Leute von der Redaktion oder irgendwo im Außendienst dann angepöbelt hat? Kommt das auch vor oder ist das eher dieses anonyme, digitale Stänkern, was es immer wieder gibt?
Ein freier Mitarbeiter von uns ist mal mit AfD-Funktionären ziemlich aneinander geraten, aber letztlich Gott sei Dank auch gut rausgekommen. Das ist so ein Fall, der mir jetzt bei uns bekannt war. Ansonsten habe ich Journalistenkollegen, die jetzt zum Beispiel auch in Chemnitz waren bei den Demos oder ja, die ohnehin in so Demonstrationen dann unterwegs sind, weil sie darüber berichten dürfen, wollen, müssen, und die auch körperlich angegangen werden. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig.
Ja,
Da
klar.
fühlt man sehr mit. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das gibt es schon auch, wobei ich sagen muss, in unserem Bereich tatsächlich bis jetzt noch nichts Gravierendes passiert, Gott sei Dank.
Jetzt würde ich, eine Sache habe ich übersprungen. Wir sind eingestiegen da, wo wir schon Journalisten sind und was die so alles Tolles tun. Aber um Journalist zu werden, muss man ja irgendwo noch eine Ausbildung machen oder ein Studium machen. Was ist denn dein Weg oder welche Wege gibt es denn zum Journalisten?
Also es gibt ganz verschiedene Wege. Vorab schon mal, alle Redaktionen, die ich kenne, inklusive unserer, ist ein wenig betrübt darüber, dass wir so wenig Diversität in unseren Redaktionen haben. Wir hätten gerne, wir hätten wirklich, also für uns wäre das echt toll, wenn man auch wenn wir Redakteure hätten mit Migrationshintergrund zum Beispiel, nicht um irgendeine Quote zu erfüllen oder irgendwas abzugeben, sondern weil die
Anders
möglicherweise mit ihrer
denken.
Perspektive ganz andere Schwerpunkte reinbringen können. Es ist schon eine Herausforderung für Redaktionen, dahingehend divers zu werden. Grundsätzlich ist es so, dass man, also der klassische Weg ist es, Abitur,
Ja.
Studium, Volontariat und dann
Was studiert
Redakteursstelle.
man? Journalismus oder
Also
Deutsch oder?
nein, im besten Falle nicht, aber mir ist es eigentlich ganz lieb, wenn Bewerber nicht Journalismus studiert haben. Und zwar, klar, im Journalismusstudium, das ist toll vielerorts und man lernt da ganz, ganz viel. Aber die Gefahr ist so ein bisschen, dass man dann zum Fachidioten erzogen werden könnte. Um Gottes Willen, das sind nicht alle, aber die Gefahr ist durchaus da. Ganz, ganz viele Redakteure haben BWL, Jura, Sport, Lehramt wie ich, Pädagogik, studiert, also ganz verschiedene Bereiche, Politikwissenschaften, sehr viele Geschichte. Der Tipp wäre, studiert das, auf was ihr Lust habt, das euch interessiert. Alle Expertise, die ihr sammelt, auch im Studium, könnt ihr in den Job des Journalisten einbringen. Auch Medizin, Wissenschaft ohnehin ist viel zu selten vertreten in Redaktionen. Dabei sind Wissenschaftsthemen so wichtig. Wenn wir einen Ex-Medizinstudenten oder was auch immer in der Redaktion hätten, der oder einen Krankenpfleger, Quereinsteiger, der uns dieses Thema Pflege und Pflegebedarf, Pflegeversicherung aus seiner Sicht darstellen könnte, das wäre Gold wert. Also ja, der klassische Weg ist Abitur, Studium, Volontariat. Es gibt auch Quereinsteiger. Es gibt ganz, ganz seltsame und dadurch total spannende Lebensläufe. Ich bin froh über jeden Bewerber, der mir glaubhaft machen kann, dass er für Journalismus brennt, dass er sich für Themen interessiert, dass er Menschen mag, dass er Geschichten von Menschen hören will und schreiben will und gerne, gerne, gerne ganz unterschiedliche Menschen. Unsere Redaktion profitiert wahnsinnig davon, dass wir extrem unterschiedliche Menschen haben.
Aber es ist ja schon so, das habe ich schon in meiner Schulzeit gemerkt gehabt, dass es so gewisse Leute gibt, die einfach gut schreiben können, dass man auch gern liest. Ich habe jetzt auch wieder einen Freund, der hat auch einen Blog. Ich lese es einfach gern und bin da auch ein bisschen neidisch, weil meiner Meinung nach ist mein Geschriebenes eben nicht so toll. Ich glaube, es wird besser, aber kann man das lernen, toll zu schreiben, also interessant zu schreiben, dass andere das auch lesen möchten? Oder ist das was von klein auf irgendwo so ist, wie man kann singen oder man kann nicht singen?
Nee, ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen. Es gibt da einmal die Ebene, es ist Handwerk, Journalismus ist Handwerk. Du musst das lernen. Dafür ist das Volontariat eigentlich da. Du musst bestimmte Sachen lernen. Mein Lieblingsbeispiel aus meinem Volontariat, das sind so Kleinigkeiten, aber zum Beispiel habe ich in meinem Volontariat beim Vogtlandanzeiger in Plauen gelernt, dass ein Journalist nicht schreiben sollte im Rahmen der Veranstaltung oder so. Meine Chefin beim Vogtlandanzeiger hat immer gesagt, im Rahmen ist nur das Bild. Das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich wirklich bis heute, das ist über 9 Jahre her, in meinen Texten nie schreibe im Rahmen von irgendwas. Oder, das ist jetzt so ein bisschen subjektiv, da gibt es auch Journalisten, die es anders sehen, ich beginne keinen Satz mit das, mit DASS. Warum auch immer. Ich weiß schon gar nicht mal, warum das nicht machen sollte, aber das habe ich irgendwann beigebracht bekommen. Und das, oder dass dieses Wort vorprogrammiert, das man hunderttausendfach liest, das ist ein Playwort. Vorprogrammiert bedeutet das gleiche wie programmiert. Also kann man auch programmiert schreiben. Ist nur zugegebenermaßen so etabliert, dass programmiert mittlerweile sich komisch auch liest dann. Also der Sieg war programmiert. Ja, ja, klingt komischer als der Sieg war vorprogrammiert. Aber es ist richtig.
Ja.
Das heißt, es ist Handwerk. Dann braucht man ein Sprachgefühl. Man braucht schon ein Gefühl für Sprache. Welche Wörter verwendet man und welche Wörter vielleicht nicht? Dann gibt es ganz viel Routine und man eignet sich auch manches an. Ich zum Beispiel, wenn ich Texte schreibe, lese mir die Texte immer noch laut vor. Einfach um zu merken, wie ist der Klang dieser Sätze? Ist ein Satz zu lang? Gibt es Wörter, die überhaupt nicht sein müssen? Das ist für mich eine sehr, sehr gute Überprüfung. Dann ist es nach wie vor so, dass ich aus vollster Überzeugung ist auch so ein Quatsch, aus voller Überzeugung wichtige Texte meinem Vater schicke, weil mein Vater eine sehr, sehr gute Referenz ist und irgendwie so mir das beste Feedback gibt. Meine Frau mittlerweile auch. Und dann ist es so, dass trotzdem noch was dazukommt, was man nicht so richtig greifen kann. Ich darf seit 3 Jahren in der Vorjury sitzen vom Nannenpreis. Das ist mit der wichtigste Journalistenpreis, oder es ist der wichtigste Journalistenpreis Deutschlands. Und da darf ich auf einen Schlag wirklich Dutzende, Hunderte herausragende Reportagen, Porträts lesen und die bewerten auch noch. Das ist für mich total irre, dass ich Stücke aus dem Spiegel, aus der Süddeutschen, aus der FAZ, aus was auch immer und aus ganz vielen tollen Regionalmedien lesen und bewerten darf. Und da merke ich jedes Mal, wow, es gibt einfach auch ein Schweinetalent tatsächlich. Ich lese da Texte, die was mit mir machen, die bewegen mich anhand der gewählten Wörter, anhand der Rhythmik eines Textes. Und da bin ich echt in einem Bereich, ja, vielleicht kann man das ein bisschen trainieren, aber da gehört schon auch verdammt viel Talent dazu. Und da haben wir in Deutschland echt ein Riesenglück, dass wir wirklich herausragende Journalisten haben, die einfach die Texte schreiben, die einen hin und her werfen.
Klar, es gibt ja den schönen Spruch, wenn du in die Fußstapfen von einem anderen trittst, dann wirst du ihn nie überholen. Aber gibt es denn trotzdem so die Möglichkeit, selbst als Kind anfangen viel zu lesen oder dann später eben auch hochwertige Artikel selbst zu lesen und sich so ein bisschen was von anderen abgucken und sich selbst irgendwo in der Schrift wiederzufinden, oder ist es wirklich nur das Volontariat? Also
nein, definitiv das, was du sagst. Also ich habe als Kind und Jugendlicher Bücher verschlungen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass frühes Lesen und viel Lesen da einem sehr, sehr hilft, vor allen Dingen um ein Sprachgefühl zu entwickeln. Absolut. Außerdem regt Lesen Fantasie an. Ich bin übrigens digital verantwortlicher und trotzdem ein absoluter Verfechter von Büchern. Bücher sind für mich überlebenswichtig. Ich habe keinen E-Reader, bin da vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich möchte, meine Frau lacht mich immer aus, wenn wir in Urlaub fliegen und ich 2 oder 3 Bücher mitnehme, dicke Schinken, und sie einfach den E-Book-Reader mitnimmt. Aber Bücher gehören für mich zu meinem Leben. Ich möchte Bücherseiten umschlagen. Ich möchte Bücher riechen, wenn es blöd klingt. Ich möchte, dass Bücher mich umgeben. Ich möchte Bücher im Regal stehen haben. Das gehört für mich, das macht es wohnlich. Also ja, sehr früh, sehr viel lesen, definitiv. Und was du gesagt hast mit Vorbildern und so weiter, ich habe 2 journalistische Lieben in meinem Leben, seit wirklich der Kindheit auch. Wobei, eigentlich 3. Das ist die Rheinpfalz im regionalen Bereich, aber vor allen Dingen auch der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche und der Spiegel haben Autoren, die genau das machen, was ich vorhin gesagt habe. Die schmeißen mich mit ihren Texten hin und her, die bewegen mich, die bringen mich zum Lachen, die bringen mich zum Weinen, die bringen mich zum Nachdenken. Ich liebe die journalistische Kraft von Klaus Brinkbäumer, der noch Spiegel-Chefredakteur ist, der ein herausragender Schreiber ist. Ich hoffe sehr, dass er jetzt in einen Job wiederkommen, dem er sehr, sehr viel schreibt, weil ich lese jetzt sein Amerika-Buch und das macht genau das mit mir. Das macht mich schlauer, das informiert mich, das interessiert mich, das bringt mich zum Nachdenken, zum Lachen, zum Weinen. Also da schaue ich mir schon an, was andere machen und versuche, meinen Stil dahingehend auch weiterzuentwickeln. Also der Spiegel ist auch so ein bisschen berühmt dafür, wenn die Interviewpartner haben, dann drucken die nicht einfach nur ein Interview ab, oftmals, sondern machen genau das, was ich vorhin gesagt habe, was ich auch bei dem Interview mit Richard Gutjahr gemacht habe, nämlich szenische Elemente einbauen. Davon profitiert meiner Meinung nach oft ein Interview. Und das ist so eine Sache, durch regelmäßiges Spiegellesen habe ich das vielleicht möglicherweise so ein bisschen in dem Bereich, in dem Beispiel auf jeden Fall übernommen.
Ja, also ich gehe mal davon aus, wenn du stellvertretender Chefredakteur bist, dann wirst du da schon einige Dinge richtig machen.
Ja, wer weiß, ich mache auch ganz viel falsch, da bin ich mir ganz sicher. Und mache wahrscheinlich nicht weniger falsch oder richtig als viele Kollegen, aber ich hatte auch wahnsinnig viel Glück, das muss ich echt auch sagen. Ich habe auch viel investiert und ich hatte sehr, 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 sehr viele Menschen um mich herum, die mich wahnsinnig gefördert haben, die mir wahnsinnig geholfen haben, mich weiterzuentwickeln und an denen ich körperlich nicht, aber inhaltlich und fachlich wachsen konnte.
Das ist ein gutes Stichwort. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist eben die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also ich stelle mir vor, ich habe es jetzt endlich geschafft, ich bin irgendwo gelandet, wahrscheinlich in der Lokalpresse, da geht es, glaube ich, bei vielen los. Und irgendwie möchte ich aber noch mehr. Also ich sehe mehr in mir und welchen Weg kann ich da gehen? Gibt es da irgendwelche Fortbildungen oder Awards, wo man teilnehmen kann oder irgendwo hospitieren sich anders? Also welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es innerhalb des Journalismus?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Journalisten haben viele Möglichkeiten. Die können Reden schreiben, die können in die Politik gehen, die können in Unternehmen gehen, wo Pressearbeit gemacht wird. Die können in meinem Fall auch Digitalisierungsstrategien für Unternehmen mitgestalten. Die können ganz verschiedene Sachen machen. Die können, wie in meinem Fall, könnte ich zu einem überregionalen Titel gehen. Ich könnte zu einem Magazin gehen. Ich könnte, wie gesagt, im Prinzip überall auch Digitalstrategie machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist auch das Spannende. Also ich mache mir wirklich ernsthaft eigentlich überhaupt keine Sorgen um die Zukunft, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Branche und links und rechts, wie du sagst, so viel passiert und so viele Möglichkeiten sind und ich mich mittlerweile auch wirklich breit aufgestellt habe, tolle Kontakte habe, tolle Kollegen habe und mich fachlich auch weiterentwickelt habe. Ich versuche immer, die blinden Flecken, die ich habe, so gut es geht, auszuleuchten. Da gibt es noch ganz schön viele, aber ich arbeite dran und ich glaube, da ist jeder seines Glückes so ein bisschen auch Schmied. Es gibt viele Fortbildungen, wir bringen wahnsinnig viel die Kollegengespräche. Also wenn ich bei einem Nannenpreis oder so, wenn ich dann auf den eben erwähnten Klaus Brinkbäumer zum Beispiel treffe und mich mit dem unterhalten kann, dann bringt mich das weiter. Dann weitet es meinen Horizont. Oder Stefan Blöchinger, jetzt Stefan Ottlitz, hat geheiratet, der jetzt beim Spiegel in Produktverantwortung ist. Jedes Gespräch mit diesen tollen Kollegen bringt mich weiter und jede Fortbildung bringt mich weiter und jedes Lesen eines tollen Textes bringt mich weiter. Ja, aber man muss am Ball bleiben.
Du hast gesagt, du machst dir keine Sorgen um die Zukunft. Wie sieht denn der Beruf des Journalisten in 20 Jahren aus? Wie ist deine Vision dafür?
Wenn ich das wüsste, wäre ich wahnsinnig reich, weil dann würde ich mich selbstständig machen, so wie es viele machen, würde Berater werden und Zehntausende Euro verdienen. Ich glaube, mit absoluten Wahrheiten muss man sich oder absoluten Aussagen muss man sich echt zurückhalten. Es kann nur ein Blick in die Glaskugel sein.
Ja,
und ich glaube,
was ist deine Vision?
Ich glaube, für unseren Fall vor allen Dingen, also im Regionalzeitungsbereich der Schwäbischen Zeitung, unsere gedruckte Zeitung wird nicht verschwinden, die wird nicht auf Null gehen. Aber irgendwann werden wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir sind in Print jetzt wirklich in einem Bereich, wo wir hoffentlich digital so viel haben, dass wir das ausgleichen können. Ich glaube, der Bedarf an Informationen und auch an professionell hergestellter Information und an gesicherter Information wird immer da sein. Wir haben auch keine Krise des Journalismus, meiner Meinung nach, sondern wir haben eine Krise des Geschäftsmodells im Prinzip. Das erodiert. Die Menschen wollen uns in der gedruckten Zeitung weniger lesen, wobei wir auch noch echt okay Zahlen haben. Aber also ich glaube, es wird ein Mix sein. Die Herausforderung wird für uns sein, dass wir uns digital so gut positionieren und so ein gutes Geschäftsmodell an den Start bringen, dass wir die Verluste in Print, die mit Sicherheit noch weitergehen werden und noch eine ganze Weile weitergehen werden, ausgleichen können, glaube ich. Möglicherweise wird es irgendwann tatsächlich einen Versuch gab es oder gibt es mit Blendl, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen noch energischeren Versuch, eines Netflix für Journalismus, wo es eine Plattform gibt mit einem Login, mit einer Rechnungsstellung, und man bekommt ganz viele verschiedene Titel. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Bedarf ist und dass der eventuell irgendwann gedeckt wird, wobei da die Struktur der deutschen Verlagsbranche auch noch so ein bisschen dagegen ist, weil sehr viele Verlage sehr, sehr gerne alle an ähnlichen Problemen arbeiten, an ähnlichen Lösungen arbeiten, aber doch ihr eigenes Ding machen und dadurch irgendwie so halb gut nur. Da hätte man mit Sicherheit mehr Power, wenn man in bestimmten Bereichen, im Inhaltsbereich glaube ich es nicht, aber da ist Eigenständigkeit schon Trumpf, aber wenn man in bestimmten technologischen Bereichen zusammenarbeiten würde.
Aber wird schon spannend dann, so ein Spotify, die werden, glaube ich, ja bezahlt, die Künstler, je nachdem, wie oft das Lied dann gehört wird.
Und wie lang es gespielt wird, ja.
Ja.
Wenn's, ich glaube, wenn es 15 Sekunden läuft oder so, ja.
Ja, hört sich schon
Ja.
spannend an, die Idee.
Ja.
Aber letztendlich, ich stelle mir immer vor, oder ich finde die Presse oftmals so negativ, weil ich den Eindruck habe, dass negative Sachen einfach besser verkauft werden können. Also Headlines, wenn da irgendwie steht, alles ist gut, dann kauft keiner die Zeitung. Wenn alles ist schlecht
Ja.
steht, dann interessiert es die Leute, was ist denn alles schlecht? Wie ist es denn bei euch in der Zeitung? Hält sich das die Waage oder wa was sind da wirklich die Dinge, wo er sagt, jetzt also Abonnements sind ja klar, die kriegen sie jeden Tag, aber ihr seid ja auch irgendwo am Kiosk oder welche Headlines sind letztendlich die, wo die Leute dann dazu bewegen, dann die Zeitung nochmal zusätzlich zu kaufen?
Also die Antwort muss ich zweiteilen. Ich halte viel davon, wenn man lösungsorientiert rangeht, wenn man sagt, also man sollte Probleme nicht verschweigen, weil wir in einer sehr komplexen Welt leben und wir nicht die sind und sein wollen, die auf komplexe Dinge allzu einfache Antworten geben, weil sehr komplexe Dinge brauchen manchmal auch eine etwas ausführlichere und besser aufbereitetere Antwort als irgendein schnell dahingerotzter Verschwörungstheoretiker-Text. Aber man kann natürlich auch bei schlechten Nachrichten versuchen, den Dreh zu kriegen, okay, was machen wir jetzt draus? Wie kommen wir da jetzt raus? Was für Optionen gibt es denn? Welche Teilaspekte sind denn vielleicht positiv? Was macht denn vielleicht Mut? Was macht Hoffnung? Ja, das können wir rausstellen, definitiv. Da gibt es eine Bewegung im Journalismus, die heißt Constructive Journalism, kommt so ein bisschen aus Amerika, haben sich jetzt auch viele in Deutschland auf die Fahne geschrieben. Wir so ganz krass nicht. Also wir gehen nicht nach außen und sagen, wir machen jetzt Constructive Journalism, weil wir unbedingt Constructive Journalism machen wollen. Aber wir überlegen uns das schon auch bei Themen, wie wir da lösungsorientiert rangehen können. Welche Headline funktioniert am besten? Naja, das ist sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, dass wir auch im Digitalen, aber auch im Print sehr gelernt haben, wenn wir darauf abzielen, dass Leute mehr als einmal unsere Zeitung kaufen oder mehr als einmal auf unsere Webseite kommen, dann sollten wir keine Geschichten überverkaufen. Das heißt, die Headline ist wahnsinnig wichtig und der Teaser auch, aber wir sollten nichts im Teaser oder in der Headline versprechen, was dann der Text nicht einhält. Das heißt, wir sollten nicht zu knallig, zu clickbaiting-mäßig, zu bunt, zu schreierig, zu kreischend werden, sondern wir sollten schon diese Tonalität auch wiedergeben, die dieses Thema verdient und dieser Text dann auch verdient oder dieses Video oder diese Grafik oder was auch immer. Das heißt, ja, wir geben uns viel Mühe bei den Headlines, damit es viele Menschen interessiert, aber wir wollen bei der Wahrheit bleiben und wir wollen nichts überdrehen.
Ich habe mir hier so eine Art Schnellfragerunde überlegt. Ich habe mir 10 Bezeichnungen ausgesucht und du darfst da sehr spontan und relativ kurz gern 2, 3 Sätze dazu sagen, aber drauf antworten. Okay?
Gerne, ja. Sehr
Gut.
gerne.
Probieren wir es mal aus.
Wollte ich schon immer mal machen.
Das erste ist Artikelscore.
Artikelscore. Mit dem Artikelscore ersetzen wir unsere Klicklisten. Wir wollten dem Vorwurf begegnen, dass Inhalte nicht nur wertvoll sind, wenn sie besonders viel geklickt werden im Internet, sondern wir haben verschiedene Teildisziplinen für einen Artikel und der kann in verschiedenen Teildisziplinen Punkte sammeln. Und am Ende steht ein Wert, der sich aus verschiedenen, unter anderem den Klickzahlen, verschiedenen Parametern ergibt.
Tischtennis.
Der schönste Sport der Welt, nicht zu verwechseln mit Ping-Pong, was ein Quatsch ist. Tischtennis ist mit der schnellste Sport und wahnsinnig anstrengend.
Zeitung.
Ist ein tolles Medium, das ich tatsächlich auch gerne, sehr gerne gedruckt noch jeden Morgen in der Hand habe. Kein Blabla, ist wirklich so.
Industrie 4.0.
Große Herausforderung, große spannende Chancen für Unternehmen, die sich komplett transformieren müssen. Gerade in Deutschland, gerade in Baden-Württemberg, im Land der Tüftler auch. Große Herausforderung, große Chancen.
Zwei Brücken.
Meine Heimat.
Podcast.
Spannend, aber für mich nur ein Übergangsformat, bei dem man sehr, sehr gut lernen kann und muss, wie man mit Sprache und mit Sprachsteuerung umgehen kann, weil künftig werden Informationen uns komplett umgeben, den ganzen Tag über. Wir werden mit dem Badezimmerspiegel korrespondieren, wir werden mit dem Kühlschrank sprechen. Das heißt, Medien, auch wir tun gut daran, Podcasts an den Start zu bringen. Wir werden das auch bald. Viele Menschen mögen Podcasts, aber da darf es nicht stoppen. Wir müssen uns auch weiterentwickeln im Bereich Audio.
Arbeitnehmer.
Arbeitnehmer haben gerade spannende Zeiten vor sich, müssen, glaube ich, deutlich flexibler sein als früher. Das ist eine große Herausforderung, dass man heute sein gesamtes Leben wahrscheinlich nicht mehr einfach so auf dem Schachbrett vorplanen kann. Das heißt, hohe Flexibilität, die viele Menschen auch überfordert, und da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Menschen nicht überfordert werden.
Noch drei Stück, Social Media.
Social Media, tolle, tolle Plattformen, tolle Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Gibt auch Gefahren, ich sehe die Chancen größer, aber man muss sich sehr genau anschauen, wie oft man es nutzt, wie stark man es nutzt, dass das Private dadurch nicht in den Hintergrund rückt. Die direkten Gespräche sind immer noch deutlich besser.
Als Journalist muss ich sagen, Axel Springer.
Axel Springer, wahnsinnig spannendes Unternehmen, wirklich. Die wahnsinnig konsequent sind in ihrem Tun, in ihrer Digitalisierung. Ich habe am Wochenende ein Interview mit Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden, gehört, der sagt, er möchte in 10 Jahren das weltweit erfolgreichste, digitalste Unternehmen sein. Spannend, sehr spannend, mit auch viel Licht und auch sehr viel Schatten. Ja, lasse ich mal so stehen.
Und das Letzte, was ich hier habe, ist ein bisschen angelehnt an den Artikelscore, aber allgemein Statistik.
Statistik, sehr, sehr wichtig. Statistik hilft uns, unseren Journalismus besser zu machen, nicht den Leser nur nach dem Mund zu schreiben, aber wir sind, wie Stefan Ex-Flöchinger, jetzt Ottlitz, so schön gesagt hat, wir sind dateninformiert, nicht datengetrieben.
Okay, dann sind wir durch. Hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt würde ich zum Abschluss dich gern nochmal fragen. Also du bist bei der Schwäbischen Zeitung und jetzt haben da vielleicht Leute zugehört, die vielleicht auch mal da reinschnuppern wollen, die vielleicht auch schon ihr Studium halb fertig haben. Gibt es denn irgendwie offene Stellen oder kann man bei euch hospitieren, Praktikas machen? Willst du noch was zu deiner Schwäbischen Zeitung sagen?
Die Schwäbische Zeitung ist eine wirklich tolle Zeitung mit ganz, ganz tollen Kollegen, ganz vielen tollen Kollegen, wirklich, die sehr innovationsbereit sind, die sich permanent weiterentwickeln wollen, weiterbilden. Wir haben tatsächlich, das ist kein Geschleime, den großen Vorteil, dass wir in den Entscheidungsriegen Menschen sitzen haben, die an Qualitätsjournalismus glauben, die auch daran glauben, dass jetzt eine gute Zeit ist, in Journalismus zu investieren. Wir haben offene Stellen, wir haben immer mal wieder offene Stellen in ganz verschiedenen Bereichen. Wir sind ein großes Unternehmen. Praktika kann man bei uns immer machen. Man kann Bachelorarbeiten schreiben, man kann Masterarbeiten schreiben. Man kann bei uns studieren, also als dualer Partner von einem dualen Studium. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bitte einfach melden, wirklich y.dillinger@schwaebische.de.
Schwäbische. Okay, dann vielen Dank, Yannick. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann an Weihnachten wahrscheinlich in Zweibrücken.
Da freue ich mich drauf. Hat auch Spaß gemacht.
Okay, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.